Wir wollen natürlich nach diesen sehr tiefgreifenden Einführungsreferaten die Kommentare hören. Herr Dr. Bühler, Bitkom vertritt die Interessen von 2400 Unternehmen, von denen 8% US und 4% asiatische Wurzeln haben. Zu den Herstellern, zu den Mitgliedern gehören Gerätehersteller, Dienstleister und alles Mögliche. Das ist eine sehr große Breite. Wie stehen Sie zum bedingungslosen Grundeinkommen?
Ja, vielleicht nochmal zu der Breite der Mitglieder, die wir vertreten. Wir vertreten große Unternehmen, Global Player wie die SAP, die Deutsche Telekom, Google, Facebook, auch Uber. Vielleicht sprechen wir später noch über Uber. Aber auch einen breiten Mittelstand und 400 Startups, die im Bereich der Digitalisierung Deutschland hier nach vorne bringen. Und vielleicht mein Eingangskommentar, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Digitalisierung, was ist das eigentlich? Wir sind ja bei Arcane Media Wissenschaft, deswegen darf ich es vielleicht ein bisschen philosophisch beginnen lassen. Digitalisierung ist, wenn Sie es philosophisch wollen, das Zusammenfallen von Raum und Zeit. Sie können heutzutage zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort der Welt Dinge tun, die Sie vorher nur ortlich gebunden und zeitlich gebunden tun konnten. Also heute Zusammenarbeit über Kontinente ist überhaupt gar kein Problem mehr. Dieses Zusammenfallen von Raum und Zeit führt in der Wirtschaftspolitik, also in den Wirtschaften unserer Unternehmen, zu einer rasanten Verkürzung Innovationszyklen, wie wir sie bisher noch nie erlebt haben. Können sich in den 80er Jahren erinnern, wenn Sie da eine elektrische Innovation gemacht haben, dann konnten Sie mit dieser Innovation 20, 30 Jahre lang gute Geschäfte machen. Wenn Sie sich mal anschauen, wie häufig Ihr Smartphone ein Update von Ihnen verlangt, wie häufig die Software sich updatet, und wenn es richtig ist, dass wir über Industrie 4.0, also das Zusammenwachsen von Software und klassischer Industrie sprechen, dann haben Sie vielleicht eine Vorstellung davon, wie schnell eine Innovation in diesen Zeiten vonstatten gehen muss, überhaupt noch Erträge zu erwirtschaften. Was heißt das für die Arbeit? Wenn die Innovationszyklen sich so rasant verändern, was bedeutet das für die Arbeit? Die These, dass Maschinen die Arbeit beenden, die gab es schon in den 80er Jahren. Ich habe nochmal in Vorbereitung auf diese Veranstaltung geschaut. Es gab mal so einen Spiegeltitel, wo sie so ganz inszeniert, so eine Maschine hatten, die so einen Blaumann-Mitarbeiter aus einer Fabrik genommen hat und aus der Fabrikhalle schmiss. Das ist nichts Neues. Fakt ist, dass die Digitalisierung und die Digitalisierung von Prozessen in den letzten Jahrzehnten immer zu mehr Beschäftigung geführt hat. Wir haben immer ein Wachstum gehabt, dadurch, dass wir Effizienzsteigerungen erreicht haben, dadurch, dass wir Produktivität gerade in Ländern wie Deutschland erhöht haben und damit es geschafft haben, dass wir ein Hochlohnland wie Deutschland überhaupt wettbewerbsfähig gehalten haben. Digitalisierung hat also in der Vergangenheit immer dazu geführt, dass wir mehr Beschäftigung haben. Die Frage ist, tut es das auch in der Zukunft? Und da scheiden sich jetzt die Geister. Es gibt diejenigen, die sagen, dass durch die Automatisierungspotenzial, wir haben das hier eben auch in der Einführung gehört, dass durch künstliche Intelligenz, dass durch neue Maschinen ein maßgeblicher Teil unserer automatisierbaren Fertigkeiten verloren geht. Also beim autonomen Fahren brauche ich natürlich irgendwie keinen Lkw-Fahrer mehr, wenn, wie jetzt schon getestet, Pooling, 10 LKWs hintereinander, wie die Enten, die hinter ihrer Mutter hinterher schwimmen im Teich, hintereinander herfahren, brauche ich nicht mehr 10 Lkw-Fahrer, sondern letztendlich einen Lkw-Fahrer. Also das ist sozusagen die eine These, und die andere These lautet, dass es im Grunde genommen durch diese Produktivitätssteigerung weiterhin Beschäftigungseffekte gibt, aber eben nicht mehr in den Berufen, wie wir sie jetzt noch kennen. Und das ist natürlich genau die spannende Frage. Digitalisierung verändert die Arbeitswelt in zweierlei Maße. Einerseits verändern sich die Berufe rasant, weil es den Lkw-Fahrer mit seiner Funktion, seiner Kernkompetenz, ein Fahrzeug zu steuern, so sicherlich in Zukunft nicht mehr brauchen wird. Die Frage ist, was mit Ausladen, brauchen wir ihn vielleicht für andere Tätigkeiten etc. Das ist das eine, also wie verändern sich die Berufe. Und das zweite ist die unglaubliche Flexibilisierung der Arbeitswelt. Das erleben Sie heute schon, mein Büro ist in der Tasche und nicht mehr an einem Ort. Arbeit verändert sich von der Vergangenheit, von der Industriegesellschaft. Das Prägende der Industrialisierung war ja, dass ich als Arbeiter in die Fabrikhalle gegangen bin. Arbeit war also an einen Ort gebunden. Und das ist es heute nicht mehr. Arbeit wird zu einer Tätigkeit, das, was sie eigentlich auch ist. Und diese zwei Veränderungen, also die Berufe verändern sich rasant und die Arbeit wird wahnsinnig flexibel, weil sie eben orts- und zeitunabhängig ist. Diese zwei Veränderungen kommen jetzt zusammen und das ist sicherlich neu im Vergleich zu den 80er Jahren. Und jetzt ist die Frage, was passiert eigentlich? Und da glaube ich, und deswegen finde ich die Debatte von Herrn Strauper richtig, dass wir dieses sowohl was das Arbeitsrecht angeht, als auch was unsere sozialen Sicherungssysteme angeht, und ich würde sogar noch weiter, bin ich bei Ihnen, Herr Snowden, ich würde auch sagen, was unsere Bildungseinrichtungen und was unser Arbeitsmarkt, Weiterbildung, Grundschulbildung, Hochschulbildung, Bildung grundsätzlich, also diese drei Faktoren, die müssen wir anpassen, wenn wir es schaffen wollen, dass Deutschland in diesem Wohlstand, in dieser viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, die wir zurzeit sind, weiter bleiben wollen. Und Herr Strauper hat es geschafft, eine Debatte über dieses Thema soziale Sicherung anzustoßen, weil ich glaube, dass es eine Zeit geben wird, wo diese kumulierenden Effekte eintreten werden, wo wir noch Lkw-Fahrer haben, die diese Ausbildung die diese Ausbildung durchlebt haben und das ihr Beruf ist, ist aber diese Lkw-Fahrer erleben werden, dass ihr Beruf nicht mehr gebraucht wird. Und ob es gelingen wird, wirklich eine groß angelegte Umschulungsaktion in Deutschland zu starten, davon habe ich so meine Sorge. Und deswegen ist die Frage, wie gehen wir mit diesen Leuten eigentlich um, die einen ordentlichen Beruf gelernt haben, die alles richtig gemacht haben im Leben, eine Ausbildung gemacht haben, einen Beruf ergriffen haben, ihre Familie ernährt haben. Wie gehe ich eigentlich mit denen um, wenn einfach ihr Beruf, den sie gelernt haben, so nicht mehr existiert und eine Umschulung in einem Alter vielleicht auch nicht mehr möglich ist und auch nicht mehr zumutbar ist? Schicke ich die zum Amt und sage, du bist im Grunde genommen, und das ist ja unser Problem, unser Sozialstaat ist das ja auch stigmatisiert mit diesem ALG, schicke ich den zum Amt und sage, ich überspitze das jetzt ein bisschen, du bist wertlos, hier nimm dein Hartz IV. Oder aber stelle ich ihn so, dass ich sage, mindestens mal für einen Zeitraum, ob das für alle Ewigkeit so ist, weiß ich nicht. Aber wir sorgen hier vor und es gibt im Grunde genommen keine Bedingungen, sondern du bist uns etwas wert und trägst zu dieser Gesellschaft bei und hast vielleicht noch andere Fertigkeiten, die nicht in der Erwerbsarbeit, in dieser digitalen Erwerbsarbeit sind.
Ja, herzlichen Dank. Herr Burken, in Ihrer Kandidatenrede 2013, wo Sie dann mit 95,7% gewählt wurden, haben Sie einen echten Politikwechsel in Berlin gefordert. Die Menschen wollen gute Arbeit. Sie sind für den Mindestlohn, sichere Beschäftigung und sichere Renten. Ich biete den Arbeitgeber an, sagten Sie damals, mit uns gemeinsam die neue Ordnung der Arbeit zu gestalten. Gehört das bedingungslose Grundeinkommen dazu?
Nein, aus meiner Sicht nicht, weil ich ein anderes Menschenbild habe, was hier so skizziert wird, muss ich ganz offen sagen. Und um vielleicht beim Thema, beim Titel der Veranstaltung zu bleiben, um das nicht ganz so lang zu machen, würde ich mich fast bedingungslos den Ausführungen von Professor Snow anschließen. Fast bedingungslos, nicht ganz bedingungslos. Aber die Tendenz, die ich da erkannt habe, auch von der politischen Ausrichtung, ist eigentlich auch so, die Gewerkschaften vertreten. Wobei man sagen muss, Gewerkschaften bestehen, Sie haben das gesagt, 460.000 Mitglieder. Sie bestehen aus 8 Mitgliedsgewerkschaften, Industriegewerkschaften, Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes. Und da schaut man immer schon mal mit einem immer wieder anderen Blick auf die politischen Debatten. Ich will nur das Stichwort nennen, AKW. Die einen wollten raus, die anderen wollten nicht raus, weil dann natürlich Arbeitsplätze von abhängen. Auch im Mindestlohn keine einfache Diskussion innerhalb der Gewerkschaften. Das ging über 6-7 Jahre, bis dann irgendwann gesagt wurde, okay, wir sagen, wir müssen eine untere Haltelinie ziehen, obwohl das die Industriegewerkschaften in der Form gar nicht für nötig gehalten haben, weil sie starke Tarifpartner sind und weil sie stark und durchsetzungsfähig sind. Das ist aber in anderen Bereichen eben nicht so. Daraus jetzt aber abzuleiten, bedingungsloses Grundeinkommen, auch wenn das auf den ersten Blick ja sehr attraktiv erscheint. Jeder soll erstmal, ohne dass er arbeiten muss, ein Grundeinkommen bekommen, von dem er leben kann. Das könnte ja schon fast aus dem Programm des DGB sein, von vor einigen Jahren. Das sagen wir auch heute. Man muss von seiner Arbeit leben können, aber hier braucht man noch nicht mehr arbeiten, um überleben zu können. Also von daher ist das schon so was wie Paradies. Ich will da aber auch ein paar Wermutstropfen reinwerfen, weil ich glaube eben nicht, dass alle Fragen auch so beantwortet werden. Schauen wir uns mal die Debatten an, die ja durchaus auch in den linken oder sozial ausgerichteten Parteien oder gesellschaftlichen Gruppen geführt werden. Die wollen natürlich ein respektables Lebensniveau damit erreichen. Da gibt es ja auch durchaus Befürworter, sicherlich auch bei den Gewerkschaften, bei den anderen. Es gibt aber auch Neoliberale, die sagen dann, naja, also wenn wir vom bedingungslosen Grundeinkommen reden, dann reden wir so um bei Hartz-IV-Satz. Kann ein bisschen drüber, kann ein bisschen drunter legen und da geht die Misere schon los. Worüber unterhalten wir uns eigentlich? Wie hoch ist denn so ein bedingungsloses Grundeinkommen? Wie hoch muss das sein, dass man davon individuell gut leben kann? Ich glaube, das ist auch individuell nochmal anders zu beurteilen, weil wir natürlich nach Fähigkeiten, nach Lebensläufen, nach Stellungen, in denen wir in der Gesellschaft sind, uns orientieren müssen. Deswegen glaube ich nicht, dass man zentral sagen kann, also es sind 1.000 Euro oder sind 700 oder 800 Euro. Ich glaube, das führt da nichts. Ich will aber nochmal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, wo ich auch eine große Gefahr sehe. Also sind ja zwei Punkte angeführt worden, die Debatte ist ja nicht neu. Jetzt kommt das Stichwort Digitalisierung und mit der Digitalisierung kommt da wieder Schwung in die Debatte. Ich finde, das ist völlig falsch, was da gemacht wird. die Digitalisierung als einen Horror zu beschreiben, als eine Flutwelle, die alles wegschwimmt, die Arbeitsplätze vernichtet. Es gibt Untersuchungen in Amerika, die sprechen davon, dass über die Hälfte aller Arbeitsplätze wegfallen. Hier in Deutschland gibt es Untersuchungen, die bei weit niedriger sind. Die sagen, es verändert sich die Arbeitswelt. Natürlich verändert sich die Arbeitswelt. Und da gibt es eine Antwort drauf, das ist angesprochen worden, das ist ja sehr plakativ. Bildung, 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 das müssen wir machen. Wofür sollen wir denn Kinder in die Schulen schicken, wenn die nachher dann die Möglichkeit haben, bedingungsloses Grundeinkommen? Was ist das für eine Motivation, A, für die Menschen, sich zu engagieren? Was ist das aber auch für eine Motivation für Unternehmen, sich zu engagieren in Deutschland, vor dem Hintergrund, dass wir ja das wettbewerbsfähigste Land sind? Und das hat was mit der Leistungskraft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland zu tun, mit der Innovationskraft der Unternehmen, aber auch kognitiv mit dem guten Bildungsniveau, was wir haben. Und das einfach also der Gefahr auszusetzen, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen das zu verschütten, ich glaube, letztendlich gefährdet das die Wettbewerbsfähigkeit. Also ich halte nichts von der Mehrheit zu sagen, Digitalisierung wird dazu führen, dass immer mehr Arbeitsplätze wegfallen. Ich sage mal als Gewerkschafter, das ist für uns eine Gestaltungsaufgabe. Hier wurde so leicht und locker über Flexibilisierung und Arbeitszeitverlängerung gesprochen. Das sehen wir auch, dass da einiges an Druck auf uns zukommt. Die erste Debatte, die Arbeitgeberverbände geführt haben und haben gesagt, wenn jetzt Digitalisierung kommt, dann muss man 365 Tage im Jahr arbeiten. Dann gibt es kein Wochenende mehr und das ist auch egal, wo man gerade ist. Es gibt keine festen Arbeitsplätze mehr. Da ist teilweise was drin, aber wir als Gewerkschaften haben einen Gestaltungsanspruch. Und wir haben den Anspruch, wirklich die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sie human sind und dass man von der Arbeit leben kann, weil ich glaube schon, in dem Menschenbild, was uns prägt als Gewerkschaften, ist es schon wichtig, die Würde des arbeitenden Menschen ernst zu nehmen und daran auch das zu orientieren. Und ich glaube, dass der Aspekt Arbeit wichtig ist, um Teilhabe in der Gesellschaft zu haben. Teilhabe über bedingungsloses Grundeinkommen, finde ich, ist keine echte gesellschaftliche Teilhabe.
Ja, herzlichen Dank. Ehrlich gesagt, der Beitrag zum Thema, wenn das bedingungslose Grundeinkommen kommt, werden die Menschen faul und bildungsunwillig, lässt mich eine ganz andere Assoziationskette, die ich aber gar nicht weiter vertiefen möchte, hier auftauchen, nämlich, was ist eigentlich mit all den Menschen, die so viel Geld erben, dass sie nicht mehr arbeiten müssen? Sind die dann auch so drauf? Aber das ist vielleicht mal eine Studie wert. Ich würde gerne einen anderen Punkt in diesem Moment jetzt hier auf dem Podium einmal aufgreifen und das ist Arbeit und Teilhabe an der Gesellschaft. Natürlich sind wir alle, und die Studien zeigen es, Arbeitslose sind unglücklich, es geht ihnen nicht gut. Sie möchten gerne am gesellschaftlichen Prozess auch durch die Arbeit teilhaben. Nun haben Sie gerade geschildert, Herr Dr. Bühler, wie dramatisch der sich verändert. Ist es denn noch so, dass die Arbeit, die wir so mehrheitlich erleben, wirklich diesen Integrationsfaktor haben? Oder stehen wir da nicht alle, Gewerkschaften eingeschlossen, von neuen Herausforderungen, Integrationen in unsere Gesellschaft zu schaffen? Herr Snower.
Ich glaube, wir müssen uns besinnen, wie wir das letzte Mal geschafft haben. Als Maschinen die Muskelkraft ersetzt haben, dann gab es sehr viele Leute, die sehr erfolgreich im Arbeitsleben waren, besonders erfolgreich, weil sie so stark waren. Und jetzt kommt eine Maschine und ersetzt die Muskeln. Die Maschine ist stärker als die Menschen. Am Anfang konnten die Menschen das nicht so richtig kapieren, stelle ich mir vor. Die würden sagen, fühlen Sie sich das an? Das bedeutet Erfolg. Was heißt, dass ich mich anpassen muss? Jetzt, wenn die ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen hätten, dann hätten wir diesen Sprung in die neue Welt nicht schaffen können. Jetzt müssen wir uns wieder anpassen. Und was wir brauchen ist, wir müssen jetzt menschlicher werden. Es gibt zwei Gründe, warum der Mensch in der evolutionären Geschichte, in der Evolution so erfolgreich relativ zu anderen Tieren war. Er konnte sehr gut kooperieren durch soziale Fähigkeiten und er hat viel Neues erfunden, viele Innovationen. So Kooperation und Innovation hat uns ermöglicht, all das zu erreichen relativ zu anderen Tieren. Jetzt, das sind genau die Fähigkeiten, die wir brauchen. Wir müssen unsere sozialen Kompetenzen erhöhen und wir müssen kreativer werden. Und ich glaube, wir machen, wenn wir es uns jetzt einfach machen und sagen, okay, jetzt, wir können uns nicht vorstellen, dass wir diesen Wandel schaffen. So, wir geben auf, wir alimentieren die Leute. Das ist keine Wertschätzung, wenn man den Leuten Geld gibt und dann müssen sie nichts machen, wenn sie nicht wollen. Und ich weiß, warum es so populär ist unter den Milliardären, die ihre Monopolgewinne noch erhöhen wollen in der neuen digitalen Welt. Weil sie wollen einfach dorthin und sie wissen, dass es viele Leute geben wird, die versuchen werden, durch gesellschaftliche Unruhe diesen Weg zu versperren. Und deswegen sagen wir, alimentieren wir sie und dann geben sie eine Ruhe und wir können uns das leisten. Aber ich glaube, wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommt, dann sind diejenigen, die nicht befähigt sind, sich anzupassen der neuen Welt, sehr ähnlich den Tieren im Tiergarten. Weil mit einem bedingungslosen Grundeinkommen kann man sich nicht viel rühren, aber man bleibt am Leben. Und ich glaube, das ist die Welt, die wir uns vorstellen wollen, wenn wir ernsthaft über bedingungslose Grundeinkommen reden.
Herr Straubach hat schon ganz viele Kreise, Anmerkungen auf seinem Zettel. Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Und keine Sorge, ich schätze Herrn Snower von so vielen Jahren so sehr, dass ich da jetzt nicht den Konflikt suche, sondern einfach mal versuchen möchte, mit ein paar Fakten und anderen Analysen dagegen halten zu wollen. Sie sind ja gestartet mit dieser OECD-Studie, die das Grundeinkommen ablehnt, aber interessanterweise Deutschland nicht eingeschlossen hat. Also das ist schon mal bemerkenswert, dass ausgerechnet Deutschland in dieser OECD-Studie nicht eingeschlossen ist, mindestens wenn Sie die vom Mai 2017 ansprechen. Dieselbe OECD hat jetzt im neuen Economic Outlook eine wunderbare, eine exzellente empirische Analyse vorgenommen, wo sie zwei Dinge zeigt, nämlich auf der einen Seite, wie durch den Rückgang der industriellen Arbeit, die Facharbeit, auf der einen Seite gleichermaßen mit dem heutigen System die Polarisierung gestiegen ist. Also das heutige System führt in einer Art und Weise zu einer Polarisierung der Einkommensverteilung, die durch die Digitalisierung verschärft werden wird. Und von daher gesehen, und das ist der dritte Punkt, wo ich dagegen halten würde, dazu führt, dass eben viele Menschen genau die von Ihnen zu Recht eingeforderte Akzeptanz nicht mehr aufbringen dem System gegenüber, dass es diese Entfremdung beim heutigen System gibt. Das sieht man ja sehr schön in Amerika. Die Trumpisten, das sind nicht die Hartz-IV-Empfänger, sondern das ist der breite Mittelstand. Das zeigt diese OECD-Studie auch sehr gut. Sie kennen ja die Arbeiten genauso gut wie ich, dass es die eigentlichen, sage ich mal, relativen, nicht absoluten, die eigentlichen relativen Verlierer der Globalisierung war sozusagen die mittlere Schicht. Und das sind die Leute, die sich von dem System, wie es heute ist, entfremdet haben und dann eben einen Trump wählen oder nationalistische Strömungen unterstützen. Dieselbe OECD hat noch eine spannende Studie herausgebracht, die nämlich zeigt, dass in keinem anderen westeuropäischen Land die Abgabenquote, wenn sie Steuern und Abgaben zusammenzählen, die Belastung der Geringverdienenden so hoch ist wie in Deutschland. Das darf man ja nie vergessen, dass bei uns ein Geringverdienender eine Brutto, auf Beziehung zwischen Brutto und Netto von über 60% hat. Das sehen Sie nur auf dem Lohnzettel deswegen nicht, weil Sie natürlich nur die Arbeitnehmerinnenbeiträge auf dem Lohnzettel sehen. Der Arbeitgeberbeitrag ist aber auch das Geld des Arbeitnehmers. Und das ist nicht das Geld des Arbeitgebers. Letzter Punkt, diese Woche kam eine Studie raus von der Bertelsmann Stiftung, die zeigt, dass nach dem heutigen System vor allem Frauen die großen Verliererinnen sind, die eben genau die Biografien nicht haben, die der Arbeitswelt des Theoretikers sozusagen entspricht, nämlich die haben Arbeitswelten, die durch Brüche gekennzeichnet sind. Und von daher gesehen ist das eine Gruppe, die in all den Prozessen, die ich jetzt beschrieben habe, besonders negativ betroffen ist. Und damit komme ich jetzt zu den Punkten, wo wir uns, das war jetzt Empirie, ich glaube, da kann man drüber streiten, aber dann kann man ja die Studien sich angucken und nochmal analysieren. Ich komme zu den Punkten, wo wir, glaube ich, einfach anderer Meinung sind. Der erste Punkt, sozusagen, killen wir die Anreize, wenn wir die Existenz absichern oder nicht? Also ist das ein Anreizkiller, zu arbeiten oder nicht? Da haben wir unfassbar viele empirische Belege in Deutschland. Wir haben seit den Agenda 2010 Reformen ja viele, viele Menschen sozusagen zurück in den Arbeitsmarkt gebracht. Millionen von Menschen, heute haben wir Rekordbeschäftigung. Wenn man sich mal anguckt, was diese Menschen netto pro Stunde mehr haben, als wenn sie Hartz IV, 409 Euro plus Wohngeld plus andere direkte Unterstützungen, Heizgeld, wenn man mal anguckt, wie viel das netto mehr gibt, dann sieht man, dass in den letzten 10 Jahren in Deutschland eine Menge, Millionen von Menschen arbeiten gegangen sind für einen Anreiz von netto 2 bis 3 Euro plus gegenüber dem, was sie gehabt hätten, wenn sie nicht gearbeitet haben. Das zeigt, dass gerade in diesem Land Deutschland die Anreize bei den Menschen sehr stark sind, arbeiten zu gehen, selbst wenn sie mit Hartz IV und Wohngeld gar nicht so weit neben dem sind, was sie erzielen könnten, wenn sie nicht arbeiten gehen würden. Und der letzte Punkt, und dann will ich auch stoppen, damit das fair bleibt, Bildung. Ich glaube, wir sind uns völlig einig, dass die Bildung das Entscheidende ist, diese Anpassungsfähigkeit über Bildung. Und jetzt kommt mein Hammerargument, auch wieder empirisch. Wir als Professoren haben unsere Sabbatical. Wir können uns ab und zu leisten, mal rauszugehen und uns entsprechend die Freiheit zu nehmen, kreativ zu werden, innovativ zu werden, neue Ideen. Die Frau an der Kasse im Supermarkt, die es eigentlich am nötigsten hätte, im Zeitalter der Digitalisierung sich weiterzubilden, weil das wird der erste Job sein, der verschwinden wird in Deutschland. Die Frau am Supermarkt, die mit Mindestlohn 1200 nach Hause bringt, die müsste eigentlich was anderes tun können, die müsste eigentlich jetzt eine Weiterbildungsmaßnahme wahrnehmen können. Genau die Frau kann das deshalb nicht, weil wenn sie die 1200 nicht nach Hause bringt, dann hat sie zu Hause ein Armutsproblem. Und ich denke, wenn wir über Bildung reden, bin ich voll bei Ihnen, bei allem, was gesagt wurde, aber dann müssen wir doch dem Rechnung tragen, dass wir die Menschen befähigen müssen, sich die Freiräume zu nehmen, um eben sich weiterbilden zu können, um diesem Strukturwandel standhalten zu können.
Danke. Herr Dr. Bühler, Sie wollten darauf reagieren.
Genau, ich wollte zwei Sachen sagen, also nur drei Sachen. Das erste ist, wir verteufeln, die Digitalisierung ist keine Flutwelle, die Jobs wegnimmt. Ganz im Gegenteil, wir werden produktiver, wir werden besser, wir werden mehr Wohlstand durch Digitalisierung haben. Das ist mal das eine. Das zweite ist aber, ich glaube, wir gehen zurzeit ein bisschen fahrlässig damit um, was die Zukunft uns bringen wird. Ein Beispiel. Zu den Top 10 Ausbildungsberufen gehört nach wie vor der Bankkaufmann. Wenn Sie heute ins Berufsinformationszentrum gehen und sagen, was ist ein guter Job? Also meine Mutter hat selber hier in der Hanseatic Bank gearbeitet, hat mir immer gesagt, Mensch Junge, wenn man aus dem was werden soll, mach doch was Vernünftiges, mach eine Banklehre. Mein Sohn ist 4 Jahre alt. Ich weiß noch, wie ich als Kind immer mit meiner Mutter zum Weltspartag gegangen bin, 30.10. 5 Mark habe ich damals auf mein Sparkonto eingezahlt. Ich war im Knacksclub, also die Sparkassenheftchen. Und die Bank war so ein selbstverständlicher Teil unseres Familienlebens. Ja, da ist man mindestens 1-2 Mal die Woche hingegangen, am Anfang noch mit der Oma, um da wirklich Geld abzuheben, später um die Kontoauszüge zu holen, um zum Geldautomaten zu gehen. Mein Sohn ist jetzt 4, meine Tochter ist 2. Ich war mit den beiden Kindern noch kein einziges Mal in einer Bank. Noch kein einziges Mal. Wenn ich schaue, wovon die Banken reden, die reden von der bargeldlosen Gesellschaft. Die reden davon, dass wir in Zukunft überhaupt gar keine, dass das Bankensystem, ja, also Bill Gates hat noch immer gesagt, Banking is necessary, banks are not. Die Frage ist, ob ich meinem Sohn wirklich empfehlen würde, eine Banklehre zu machen. Die würde ich jetzt mal in sehr großen Zweifel stellen. Wir tun aber so im Berufsinformationszentrum, als ob das alles noch Gesetz ist. Ich glaube, es gehört zu einer verantwortungsvollen Gesellschaft, die Leute jetzt vorzubereiten auf das, was da kommt. Und das sind manchmal blöde Wahrheiten, aber wir müssen sie auch da aufklären. Ansonsten können sie ihre eigene Entscheidung nicht treffen, was richtig ist und was falsch. Der erste Punkt. Das zweite Punkt, Herr Snowden. Ich finde nicht, dass man das bedingungslose Grundeinkommen gegen Bildung ausspielen sollte. Das ist ehrlich gesagt unfair. Weil man kann das eine tun, um das andere zu lassen. Natürlich brauchen wir eine Bildungsoffensive, ganz klar. Wir brauchen Klarheit, was die jungen Leute irgendwie lernen sollen. Wir müssen mit unseren Schulen anfangen. In ihren Hochschulen müssten wir auch mal aufräumen, ganz ehrlich. Da sind wir sowas von analog. Das ist so, ne? Da ist das Digitalste, ist im Grunde genommen das, was dann zwischen den Vorlesungen stattfindet. Wir müssen das zusammendenken. Nur es wird eine Zeit kommen, in der genau diese Sachen sich überschneiden, nochmal der LKW-Fahrer oder der Bankkaufmann oder diese Kassiererin, wo wir im Grunde genommen es nicht so schnell schaffen, die Leute, die ihre vernünftigen Jobs gehabt haben, in eine vernünftige Situation zu bringen. Und dafür müssen wir uns noch Gedanken machen, wie federn wir denn das eigentlich ab? Und heute haben wir doch ein Sozialversicherungsmodell, das stammt ehrlicherweise aus den 70er, 80er Jahren. Aber die Idealbilder, das ist ein Normalarbeitsverhältnis, der ist männlich, schafft das Geld nach Hause, die Frau ist zu Hause und betreut die Kinder. Das ist unser Sozialversicherungssystem, das sind die Anreize, die geschaffen werden und das ist so, wie wir auch zum Teil noch leben. Unsere Generation, die versucht das aufzubrechen. Meine Frau arbeitet, ja, wir müssen Kita, weiß der Kuckuck was, diese ganzen Geschichten, das sind neue Situationen, die wird nicht gerade besonders geschützt. Dass wir jetzt überhaupt eine Kita-Geschichte haben, die bis 18 Uhr geht, ist ein Wunder. Und dieses Anreizsystem, das müssen wir aufbrechen. Diesen Typus gibt es nicht mehr. Es gibt Leute, die wollen Sabbaticals machen. Es gibt Leute, die wollen Elternzeit machen. Es gibt disruptive Erwerbsbiografien. Leute, die jetzt nachkommen, die wir jetzt einstellen, junge Leute, haben eine ganz andere Vorstellung vom Leben und ganz andere gesellschaftliche Bilder. Und wir halten hier an einem Sozialversicherungssystem fest, was aus der Industrialisierung kommt und was Leitbilder vorliebt, die aus den 50er, 60er und 70er Jahren der Westdeutschen Bundesrepublik sind. Und da müssen wir eine Debatte haben. Und die Digitalisierung ist die Chance eben genau, weil sie technologisch das ermöglicht, was Leute wollen, was Leute in ihrer Arbeitswelt, Arbeits- und Berufsleben verbinden wollen. Das ist durch Technologie überhaupt möglich. Vorher konnten sie eben nicht ihren Bürojob vom Spielplatz aus erledigen oder von zu Hause abends nochmal, wenn sie Kinder im Bett gehen. Das ging eben nicht. Jetzt geht das. Und jetzt treten all diese Konflikte auf, jetzt treten diese Probleme auf in den Familien. Dafür brauchen wir Antworten und dafür brauchen wir eine ehrliche Debatte.
Herr Burke, das können Sie nicht unwidersprochen lassen.
Nein, und deswegen brauchen wir das bedingungslose Grundeinkommen. Ist das die Konsequenz? Ich sage, nein, das ist es nicht. Wir gehen hier arm und arm raus. Ich habe davon gesprochen, die Digitalisierung ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Ich spreche immer davon, es geht nicht um Industrie 4.0, es geht auch nicht um Arbeit 4.0, um Ausbildung 4.0, es geht um Gesellschaft 4.0. Da stehen wir vor, um gemeinsam als Sozialpartner, Arbeitgeber und Gewerkschaften vor zentralen Herausforderungen, die wir gemeinsam gestalten wollen. Und wir als Gewerkschaften bieten das an. Und ich weiß, wenn ich in Betriebe gehe und mich mit den Kollegen unterhalte, dann sind da natürlich erstmal Ängste, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Wir versuchen das aber durch eine wirklich offensive Strategie, gemeinsam auch im Rahmen von Mitbestimmungsmöglichkeiten gemeinsam zu gestalten, nicht den einen oder den anderen über den Tisch zu ziehen. Wir wollen auf Augenhöhe mit Arbeitgebern die Digitalisierungsprozesse in den Unternehmen und in den Betrieben gemeinsam gestalten. Und da bin ich völlig bei Ihnen. Und wenn Sie jetzt sagen, dass die Erwerbsbiografien so sind heute, wie sie immer noch sind, es gab ja ein paar Verbesserungen, das sind aber politische Entscheidungen der letzten 10, 20, 30 Jahre gewesen. Dass wir keine vernünftige Kinderbetreuung haben, das sind politische Entscheidungen, weil damals hat man, ich sage das mal, auf Gewerkschaften an der Stelle auch nicht gehört. Wir haben immer dafür gestritten, dass man mehr Frauen ins Erwerbsleben holt. Heute wird das gerne entgegengenommen, weil man natürlich auch sagt, wir brauchen vor dem Hintergrund Fachkräftemangel, brauchen wir jeden in dieser Gesellschaft, sei es einer, der vielleicht noch nicht ausbildungsfähig ist, aber sei es insbesondere auch Frauen, die ja von der Qualifikation her viel, viel besser sind. Und richtig ist, dass die Infrastruktur drumherum nicht stimmt. Und die kostet Geld und die Politik hat in den vergangenen Jahrzehnten viel, viel zu wenig gemacht. Ich glaube, da sind wir auch nicht auseinander. Da brauchen wir auch nicht irgendwelche Mauern aufbauen, die ich so gar nicht sehe. Ich will aber noch mal so einen Punkt von Herrn Strauper ansprechen. Der sagt dann, die Digitalisierungsprozesse, die Mittelstich verliert. Das ist auch meine Erfahrung, die ich in den Betrieben gemacht habe. Weniger die, die heute schon schlecht verdienen, ich sag mal im Dehoga-Bereich und in diesem ganzen Dienstleistungsbereich. Da ist eigentlich die Bedrohung weniger, aber die brauchen wir ja zukünftig auch. Und ich sage als Gewerkschafter, wir brauchen da aber vernünftige Arbeitsbedingungen und vernünftige Bezahlung. Und der Mindestlohn war da ein Instrument. Ich bin überhaupt kein Anhänger vom Mindestlohn. Ich hätte lieber Tarifverträge dort, dass dort vernünftig bezahlt wird, ohne einen gesetzlichen Einschnitt durch einen Mindestlohn. Das wäre mir viel, viel lieber gewesen. Ich gucke mir aber mal den ganzen Dienstleistungsbereich an. Der ist ja im Vergleich zum industriellen Bereich in den letzten Jahrzehnten auch immens gestiegen. Und dann muss ich mal fragen, was heißt eigentlich bedingungsloses Grundeinkommen in diesem Bereich Dienstleistung, Dienst am Menschen, an Krankenhäusern, in der Pflege. Da werden ja heute Fachkräfte gesucht, die ja wirklich nicht zu finden sind, und die Arbeitsbedingungen sind unter aller Würde. Die sind menschenunwürdig. In Deutschland kriegt man keine mehr. Dann guckt man natürlich irgendwo ins nahe Ausland, ins ferne Ausland und holt die hin, und die müssen zu den gleichen schlechten Arbeitsbedingungen dort arbeiten. Das ist kein Zukunftsprojekt. Und ich sage, die Antwort mit dem bedingungslosen Grundeinkommen muss auch gleichzeitig dann aber auch eine Antwort geben, was passiert mit den Dienstleistungen am Menschen in einer älter werdenden Gesellschaft. Es ist ja auch so, dass durchaus durch so ein bedingungsloses Grundeinkommen, in Finnland gibt es ja das Modell, die sagen, ich weiß nicht, jetzt kenne mich, da bin ich jetzt nicht explizit der absolute Experte, die sagen, aber ihr kriegt da ein bestimmtes Grundeinkommen und danach könnt ihr arbeiten gehen. Was ist dadurch entstanden? Da sind mehr Teilzeitbeschäftigungen, mehr Minijobs haben die vielleicht nicht, aber mehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse entstanden. Das kann das bei uns ja auch nicht sein. Und die Gefahr ist gerade im Dienstleistungsbereich immens groß, dass dort weiter prekäre Beschäftigung manifestiert wird. Das wollen wir als Gewerkschaften nicht. Das können wir den Menschen nicht zutrauen, aber auch den zu Pflegenden und denen, die auf gesundheitlich gute Versorgung angewiesen sind, das können wir denen, also im Grunde genommen uns allen, auch nicht zumuten. Da wollen wir eine qualitativ hochwertige Pflege haben. Das sind auch noch Punkte, die würde ich einfach auch nochmal in den Raum stellen. Was machen wir eigentlich mit denen? Die sind zwar auch von Digitalisierungsprozessen natürlich im Krankenhauswesen, in der Pflege, ist das auch betroffen, aber vielleicht nicht in dem Maße wie bei Industrie 4.0 und die anderen Geschichten, worüber wir auch uns verständigt haben.
Herr Straubhaar, Sie haben... Ja, Herr Snower. Er will schon lange was sagen. Soll er.
Gut, ich habe nur zwei Punkte. Der erste Punkt ist... Was können wir uns in der Zukunft von Digitalisierung erwarten? Vor 20 Jahren, 25 Jahren waren die großen Verlierer die Minderqualifizierten. Und jetzt sind die Verlierer die Mittelschicht. Und warum kamen wir von den Minderqualifizierten auf die Mittelschicht? Weil Maschinen können jetzt mehr, ihre Produktivität ist gewachsen, sie können jetzt auch die vorher Routinearbeit der Mittelschicht machen. Und der nächste Schritt wird sein, sie werden Tätigkeiten von der höheren Qualifikationen haben, im ärztlichen Bereich, im legalen Bereich und so weiter. Und auch ja, ganz unten, weil Roboter werden Schachteln auf- und zumachen können und Sachen leicht bedienen. Und so daher werden wir wahrscheinlich weg von der Polarisierung der Einkommensverteilung kommen, und es wird quer durch die Einkommensverteilung Arbeit an Maschinen gehen, wenn sie vorhersehbar ist. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied von der Vergangenheit. In der Vergangenheit hatten wir Maschinen, die ganz einfache Arbeit übernommen haben. Und dann hat der Mensch etwas raffiniertere Arbeit übernommen und die hat besser bezahlt. Das ist das alte Modell. Aber jetzt wird jede vorhersehbare Arbeit von Maschinen übernommen werden. Und jetzt muss der Mensch etwas anderes tun. Der Mensch hat sich bisher als kognitives Tier verstanden und jetzt muss er sich als gesellschaftliches und kreatives Tier neu definieren. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, und das bedeutet eine ganz grundlegende Änderung der Bildung und Ausbildung, wo wir uns eh alle einig sind. Aber Sie sagen, das jetzige Sozialsystem ist veraltet. Und dann ist die Implikation, daher brauchen wir ein Grundeinkommen. Wer sagt, dass das die Alternative ist? Ich glaube, wir haben zwei Alternativen. Eine ist, wir alimentieren durch ein Grundeinkommen. Das andere ist, wir geben die stärksten Anreize, sich in die neue Welt zu begeben und Anreize zu schaffen, in die Beschäftigung zu gehen, sich komplementär dazu auszubilden und so weiter. Das ist etwas, was nicht in die Richtung meines Erachtens von Grundeinkommen geht, was man unabhängig von den Tätigkeiten bekommt. Und
warum ist das so entweder oder? Das verstehe ich an dem Konzept. Ich meine, es gibt doch diesen schönen Satz, erst das Fressen, dann die Moral. Sie brauchen doch beides. Sie müssen noch leben können, bevor Sie sich weiterbilden können. Wie funktioniert denn das?
Ich glaube, was wir machen können jetzt, ist einfach Menschen die Beschäftigung zu subventionieren, statt ihnen Geld zu geben. So, das ist, wenn sie Arbeit haben, dann kann der Staat etwas dazu zahlen, sodass es für die Arbeitgeber billiger ist, die zu beschäftigen und auszubilden. Es gibt solche Modelle und einfach ihnen Geld zu geben, ohne dass das Geld gezielt in Bildung und Beschäftigung geht, ist eine Weise, einfach aufzugeben gesellschaftlich.
Herr Straupa, werden also, wir Arbeitgeber subventionieren?
Ja, ich möchte noch einen Schritt zurückgehen, weil in der Diagnose würde ich Herrn Snower bedingungslos zustimmen. In der Folge, was daraus folgt, würde ich widersprechen wollen, indem es doch nicht sein kann, wie es eben heute der Fall ist, dass im Prinzip der Mensch, der mit dem Roboter darum konkurriert, ob jetzt eine Tätigkeit von Hand oder per Maschine erledigt wird, der Mensch zahlt heute auf seinem Arbeitseinkommen Sozialabgaben von 40% und der Roboter zahlt diese Abgabe nicht. Und der Roboter verdrängt dann den Menschen und damit kommt doch der Sozialstaat unter Druck, weil jetzt entfällt diese Abgabe und gleichermaßen müssen sie jetzt diesen Menschen, der seinen Job verliert, irgendwie durch Bildung, sind wir uns ja sehr einig, wieder befähigen, was Neues zu tun. Das kostet zunächst mal was. Und deshalb müssen wir doch weg von einem System, das derart fokussiert ist auf Arbeit und hin zu einem System, das viel blinder sagt, leg nicht fest und sag, was Arbeit ist, wird anders behandelt, als was durch Roboter entsteht. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, da haben Sie mich echt verblüfft und vielleicht haben Sie es nicht so gemeint. Sie haben sinngemäß in Ihrem Anfangsvotum gesagt, der Mensch hat eine Produktivitätssteigerung vielleicht von 2% und der Roboter nach dem Mooreschen Gesetz irgendwie exponentiell und jetzt, wir überschneiden das und wir verlieren das Rennen. What's the problem? Ist doch wunderbar, wenn wir das Rennen gegen Maschinen und künstliche Intelligenz und Algorithmen verdienen, dann können die arbeiten und da bin ich dann sehr marxistisch orientiert und wir gehen dann jagen, fischen und debattieren. Was ist schlecht dabei? Also dafür müsste es doch eigentlich Maschinen geben, dass sie uns die Arbeit abnehmen. Das ist doch das Streben nach Glück kann doch nicht sein, prekäre Arbeitsverhältnisse zu erledigen, nur damit der Schein gewahrt ist, dass wir arbeiten müssen, um wir leben zu können. Also da unterscheide ich mich vielleicht auch normativ von Ihrer Perspektive, aber dass wir das Rennen verlieren, gegen wen verlieren wir denn das Rennen? Dann müssen wir doch im Prinzip halt dann die Erträge der Maschinen besteuern, beziehungsweise ich würde keine Maschinensteuer, das würde die Kapitalintensität schwächen, ich würde eben die Erträge aus den Maschinen genauso besteuern wie die Erträge aus Arbeit. Und damit komme ich zum letzten Punkt, der eben nochmal angesprochen wurde, der Frage, wer beutet wen aus? Das ist eine spannende Frage. Da habe ich sicher auch keine abschließende Antwort. Aber erstens, wenn die Menschen ihre Existenz abgesichert haben, würde ich in der Tendenz sagen, haben sie eher die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und dann wird in der Tendenz, gerade für Pflegeberufe, die ja heute schändlich schlecht bezahlt sind, da bin ich voll bei Ihnen, Pflegeberufe sind in Deutschland sowas von schlecht bezahlt, weil offenbar einfach die Verhältnisse so sind, dass sie als Folge dieses Zwangs arbeiten zu müssen, auch Jobs annehmen zu praktisch jedem Lohn und dann haben sie einen Mindestlohn, das verstehe ich, der dann irgendwie dieses Korrektiv herbeiführt. Aber wieso nicht eben hier sagen, geben wir doch den Arbeitnehmerinnen die Macht, dass sie auch Nein sagen können? Dann kommen vielleicht in dem Sinne Prekäre, das würde ich ja nicht ausschließen, dass dann der Lohn im Pflegebereich vielleicht 4, 5, 6 Euro pro Stunde nur ist. Aber dann sind wir doch genau bei dem Konzept, was Sie wollen, fördern und fordern. Auf der einen Seite das Grundeinkommen und auf der anderen Seite, das zeigt ja die empirische Evidenz, dass Menschen bereit sind, für wenige Euro in der Stunde zusätzlich mehr zu arbeiten, haben sie das, was sie durch Pflege und andere personennahe Dienstleistungen erwirtschaften, 4, 5 Euro die Stunde, dann kommen sie zusammen auch auf ein Package, was dann eben möglicherweise akzeptabler ist als das, was wir heute haben. Ich bin voll bei Ihnen, dass wir kommen auf diese Situation, wo wir bestimmte Berufe aufwerten müssen. Letzter Punkt, Ehrenamt könnte dann auch vielleicht eine Hilfe sein, wenn Sie nicht arbeiten müssen, dass Sie solche Tätigkeiten auch eher halt nicht über Marktprozesse, sondern anders lösen. Und vielleicht ist das auch eine Idee, über die wir viel stärker nachdenken müssen.
Herr Polkin, beim Stichwort Ausbeutung ist ja eigentlich immer die Gewerkschaft gefragt. Wie ist das nun? Könnte man sozusagen diesen Zwang zur Arbeit, der jetzt hier gerade postuliert worden ist, durch das Grundeinkommen oder durch eine Absicherung aufheben, sodass die Menschen fröhlich, entspannt und glücklich zur Arbeit gehen und wir bestimmte Serviceleistungen dann auch nicht mehr brauchen, vielleicht ein bisschen weniger Depressionen und ein paar weniger Magengeschwüre bekommen?
Das ist mir zu sehr heile Welt, was da so beschrieben wird. Und wie gesagt, ich finde, wir sind da an verschiedenen Stellen unterwegs in unserer Arbeitswelt und die ist einfach sehr, sehr differenziert. Wie gesagt, Digitalisierung habe ich fast zugesagt, sollten wir gemeinsam anpacken, dass es vernünftig organisiert wird, dass da der Arbeitsdruck nicht noch viel, viel höher wird, dass aber auch genügend Flexibilität vorhanden ist, sowohl für den Arbeitnehmer, der das ja auch will, das weiß ich auch, der Arbeitnehmer will schon auch dann eine Möglichkeit haben, zu Hause das mal zu machen, das geht ja auch, machen ja auch etliche Unternehmen. Also ich bin zum Beispiel bei der Deutschen Rentenversicherung damit im Vorstand, auch da machen wir immer mehr Jobs, ermöglichen wir den Kolleginnen und Kollegen, insbesondere Kolleginnen, weil sie nämlich nebenher noch Kinder erziehen und so weiter, das ist ja in der Regel eine Frauenaufgabe, oder was heißt Aufgabe, das ist natürlich Quatsch, das ist nicht eine Aufgabe, aber das wird hauptsächlich von Frauen in unserer Gesellschaft heute gemacht und von vielen auch erwartet, obwohl da auch viel Veränderung vorhanden ist, das ist klar. Also von daher, Homeoffice und was es da alles für neue Modelle, auch neue Arbeitszeitmodelle gibt. Es gibt beispielsweise einen neuen Tarifabschluss, weil ich bin Bahnbeamter gewesen. Meine Eltern haben gesagt, werd Beamter, dann hast du dein Leben lang sicher. Ich habe aber richtig Trouble gekriegt, als ich 27 war, habe gesagt, ich höre jetzt damit auf und fange jetzt an, nochmal irgendwelchen schulischen Wege zu gehen. Also weil sie das ja auch nochmal angesprochen haben mit Banker. Bei uns war das damals Beamter, das war was Handfestes und da konnte man heiraten und man konnte Kinder kriegen und was weiß ich alles. Und das war alles sicher, auch alles, denke ich mal, heute auch alles nicht mehr in der Form vorhanden. Also von daher glaube ich schon, die Arbeitswelt hat sich verändert. Und mir ist das so ein bisschen nach wie vor auch sehr, sehr schicksalhaft, wie wir das so entgegennehmen und sagen, die Antwort auf die Digitalisierung, und wenn das alles ist, also das ist mir dann einfach zu wenig, ist ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil wir dann den Menschen mehr Freiheit geben, sich darauf einzulassen oder nicht einzulassen. Ich finde, ich will den Menschen nichts vorschreiben. Das sollen sie auch gerne machen, was sie für richtig halten. Das werden wir als Gewerkschaften auch nicht tun. In Amerika hat man aber wohl auch festgestellt, dass viele auch weiterhin arbeiten gehen. Ich glaube, nur 5% haben sich da verabschiedet, nachdem es da, ich weiß gar nicht, das waren wahrscheinlich einige Bundesstaaten, die das mal getestet haben. 5% sind dann weniger, war weniger Erwerbspotenzial. Weniger Erwerbspotenzial passt aber in die heutige Debatte überhaupt nicht rein, finde ich. Weil ich höre allerorten von allen Arbeitgebern in diesem Land Fachkräftemangel, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel. Ich höre von der politischen Seite Bildung, 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 von der frühkindlichen Erziehung bis hin weit in die, über die duale Ausbildung, also bis ins lebensbegleitende Lernen hinein. Das höre ich und ich finde, das kommt so ein bisschen schräg dann, das ganze Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Also von daher, ich weiß ja, da sitzen ja Vertreter der Grünen, die haben das ja im Koalitionsvertrag in Schleswig-Holstein verankert. Da werden wir noch, denke ich, auch noch mal darüber uns unterhalten werden und auch gucken. Das heißt bei euch aber so Laborversuche. Für Laborversuche bin ich immer. Ich bin auch immer für, mal gucken, was kommt am Ende des Tages dabei raus, wenn man das wirklich dann auch mal erprobt. Da habe ich nichts dagegen. Und dann gucken wir mal, was so. Wir gucken aber auch in andere Länder. In Finnland, da kann man sich das auch mal angucken, wie da die Geschichte gelaufen ist. Und da stellt man fest, dass dort mehr Menschen gezwungen waren oder auch freiwillig hingegangen sind und mehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse in Anspruch genommen haben. Ich sehe die große Gefahr auch, weil Menschen werden ja weiterhin, obwohl sie ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, arbeiten gehen müssen und auch wollen. Beides ist das sicherlich der Fall. Dass da natürlich der Druck auf die Löhne und Gehälter noch mal immens größer wird. Das ist, finde ich, eine riesengroße Gefahr. Und im Grunde genommen, am Ende des Tages, ist die Gefahr auch, dass man da Betriebe, die mitbestimmt sind, die Tarifverträge haben, die ordentlich bezahlen, das gibt ja viele, das sind sogar die meisten, würde ich einfach behaupten, dass die massiv auch unter Druck kommen über die Unternehmen, die sich eben nicht an diese Spielregeln halten. Und da finde ich, da jetzt zu sagen, bedingungsloses Grundeinkommen, das ist eine Antwort auf alle Fragen, kann es glaube ich auch nicht sein. Ich habe sie auch so überhaupt nicht verstanden. Also ich würde fast jetzt am Ende schon fast mein Schlusswort sagen, wir gucken mal in Schleswig-Holstein, wie so ein Laborversuch ist. Da lassen wir uns bedingt, würde ich mal sagen, ohne dass ich das jetzt mit meinen Gewerkschaften schon besprochen habe, kann man sich mal darauf einlassen und dann zieht man mal nach einer gewissen Laufzeit eine Bilanz. Und wenn man dann, muss man aber ehrlich miteinander sein. Hat das was gebracht? Und vorher muss man festlegen, was soll es eigentlich bringen? Was soll es wirklich bringen? Ist das mehr Freiheit für den Menschen, für den arbeitenden Menschen? Oder was ist da noch? Bei Ihnen hat mir zum Beispiel super toll gefallen, da können wir uns ja auch mal drüber verständigen, diese Steuergerechtigkeitsdebatte, die Sie da mit einführen. Ich glaube, da sind wir auch gar nicht so weit auseinander. Sie haben das nicht Maschinensteuer genannt, das sagen selbst wir Gewerkschaften mittlerweile nicht mehr, dass wir das wollen, aber eine Produktivitätssteuer. Da können wir uns ja gerne, aber auch dafür braucht kein bedingungsloses Grundeinkommen. Finanzierung des Sozialstaates. Da finde ich ganz, da sind auch politisch falsche Entscheidungen getroffen, weil Sie haben angesprochen, dass die Frauen in Schleswig-Holstein, die haben da gestern noch eine Presse oder heute eine Pressemitteilung, die verdienen die durchschnittliche, das durchschnittliche Rente bei Frauen liegt bei 600 Euro. Eine Katastrophe. Wenn die alleine ist zu Hause, kann die davon doch gar nicht mehr überleben. Aber woher kommt das? Politische Entscheidungen, die haben natürlich das Rentenniveau von irgendwann mal 60-70% auf jetzt 48% abgesenkt und wollen es weiter auf 42% absenken. Also das kann, da muss die Antwort sein, Politik muss die richtigen Entscheidungen treffen, ob das jetzt immer das, ob das, das bedingungslose Grundeinkommen, da würde ich, die, also in dieses Boot im Norden steige ich doch nicht so ohne weiteres mit ein.
Herr Burgin, eigentlich muss ich Ihnen jetzt sagen, würden wir hier auch noch alle miteinander diskutieren. Aber ich glaube, es ist so spannend hier vorne, dass Sie einfach vielleicht die Gelegenheit nach dieser Veranstaltung gibt es da drüben Wein, Wasser und noch ein bisschen was zu essen und die Experten zum Anfassen, dass sie vielleicht die Gelegenheit nutzen und wir hier noch einen Moment auf dem Podium weiter diskutieren. Ich hoffe, dass das in Ihrem Interesse ist. Ich hätte neben der Frage der Rentensicherung auch die Frage, ist es das Sozialsystem ist angesprochen worden. Sie haben es angesprochen, dass man ein Sozialsystem gebaut hat auf Erwerbsarbeit. Sie haben sogar, Sie kennen diese Systeme im einen aus, in- und auswendig, muss man nicht wirklich dort grundlegend einen Schnitt machen? Also kann man den Faktor Arbeit eigentlich überhaupt, unabhängig von der Frage, ob man dann ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt, so weiterhin so laufen lassen? Herr Snower.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die sozialen Versicherungssysteme reformbedürftig sind. Und jetzt ist einfach die Frage, wie wollen wir es reformieren? Und die Sozialsysteme, die wir jetzt haben, sind entstanden, weil man verstanden hat, dass verschiedene Menschen haben verschiedene Bedürfnisse. Behinderte brauchen was anderes als Nichtbehinderte und so weiter. Und so kamen diese Unterschiede zwischen den verschiedenen Zielgruppen zustande. Und ein bedingungsloses Grundeinkommen, was wir uns leisten könnten, würde das nivellieren. Und ob das gerecht ist, sehe ich nicht. Man muss sich auf jeden Fall Gedanken machen, wie man das Sozialsystem reformiert. Aber ich glaube, wir sollten es so reformieren, dass der Mensch befähigt wird, was zu schaffen. Weil ohne was zu schaffen, wird das Leben zur Hölle. Und ich glaube, man muss die Möglichkeit haben, etwas zu leisten. Und die ALG-Empfänger, die gehen nicht unbedingt immer jagen, fischen und debattieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen, was wir uns leisten könnten, viel höher sein könnte als das. Und daher das Problem, das soziale Versicherungssystem zu reformieren, das sollten wir angehen, aber im Sinn einer Befähigung und nicht das Gegenteil.
Herr Strauber, lassen Sie mich noch eins ergänzen als Frage. Herr Polkin hat es eben angesprochen. Wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen hat, würde es von den Arbeitgebern sozusagen eingepreist werden. Das heißt, wir würden sozusagen über die flächendeckend Unternehmen fördern, also Inhaber fördern, ist ja die Sorge. Können Sie dazu bitte auch noch Stellung nehmen?
Dann beginne ich gerne mit dem Punkt, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch oft ja als Stilllegungsprämie das Grundeinkommen bezeichnet. Ich sehe das wirklich gerade 180 Grad anders. Ich sehe im heutigen System ein Herauskaufen der Arbeitgeber von langfristigen sozialen Verpflichtungen ihrer Belegschaften gegenüber. Weil solange der Mensch funktioniert im heutigen System und sozusagen hilft, einen Mehrwert zu schaffen, bleibt ein Beschäftigungsverhältnis bestehen. In dem Moment, wo die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten nachlässt, wenn Burnouts kommen, wenn sie die aktuelle Beschäftigungsqualifikation nicht mehr dem neuesten Niveau entspricht, dann zahle ich eine Abfindung oder kündige oder versuche, den Beschäftigten loszuwerden oder schicke ihn als Frührentner sozusagen ins Rentensystem und entledige mich der Verantwortung und sozialisiere sozusagen die langfristigen Folgen von Beschäftigungsverhältnissen, die körperlich beeinträchtigend sind, die die Gesundheit beeinträchtigen, die die Psyche beeinträchtigen. Also ich sehe das heutige System eher als ein System, das ermöglicht, diese Menschen sozusagen die Folgekosten dieses Verhaltens zu sozialisieren. Und dann kommt immer das Standardargument, aber das ist ein paritätisch finanziertes System heute und es gibt Ehrenrechte. Noch einmal, dieses paritätische Finanzieren ist die größte Illusion. Das ist nicht paritätisch finanziert, das ist finanziert von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und zwar zu 100% und nicht nur zur Hälfte. Das könnte ich Ihnen, also ich mache es ganz kurz, das verstehen alle, ob jetzt der Arbeitgeber seinen Beitrag hier in die Sozialkasse überweist. Oder ob er ihn aufs Konto des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin überweist, ist für den Arbeitgeber völlig egal. Für ihn sind das Kosten und das ist ein technischer Vorgang, dass er heute zwei Kassen, nämlich das Konto, das Girokonto, das Lohnkonto des Beschäftigten und dann die Sozialversicherungskassen bedient, den Betrag, der könnte auch auf das Konto des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin gehen. Von daher gesehen, glaube ich, ist das heutige System, gibt Anreize, Gewinne zu privatisieren und Kosten zu sozialisieren. Ich glaube, ein wichtiger Punkt bin ich noch Herrn Snower schuldig, weil da hat er natürlich einen guten Punkt, aber da bin ich dann viel zu pragmatisch, um das jetzt zu einem Kriegsschauplatz zu machen. Das ist seine Forderung nach einer Bedarfsgerechtigkeit. Erstens ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, einfach mal auch wieder die Empirie, die Fakten zuzuziehen. Also Gottlob, das wäre jetzt leicht zynisch und politisch inkorrekt, aber nehmen Sie mir es nicht übel in der Kürze des Arguments, Gottlob sind wir in Deutschland in aller Regel einigermaßen nicht invalid. Also die Zahl der wirklich Invaliden, die Sie genannt haben, und der Blinden und die Menschen mit Behinderung, die ist Gottlob vergleichsweise klein. Und die Summe, die Invaliditätskasse heute auszahlt, die sind vergleichsweise vom großen Ganzen, von dieser Billion, 1000 Milliarden, 900 sind es genau, die wir für den Sozialstaat ausgeben, ist das vergleichsweise ein kleiner Betrag. Und ich bin natürlich voll bei Ihnen. wenn das wichtig ist. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass jemand im Rollstuhl andere Bedürfnisse hat als jemand, der ohne Rollstuhl gehen kann. Dann machen wir doch genau das, was wir in der Invaliditätsversicherung heute auch schon haben. Dann gibt es für jede Form der Behinderung gibt's eine Tabelle und um diese Tabelle multiplizieren Sie das bedingungslose Grundeinkommen und das wird finanzierbar sein, weil noch einmal, Gottlob, ist die Anzahl der Menschen in Rollstühlen in Deutschland nicht jetzt wirklich etwas, was flächendeckend sich niederschlägt. Also da muss man, glaube ich, nach pragmatischen Lösungen suchen. Der Punkt ist natürlich, und da bin ich völlig pragmatisch und unemotional, der Punkt ist, in dem Moment, wie Sie sagen, es gibt Bedürfnisgerechtigkeit, dann ist natürlich Tür und Tor geöffnet, dann wollen alle sagen, ich bin ein Einzelfall und habe mein Bedürfnis und dann muss die Politik standhalten, weil es kann nicht sein, dass das soziale System in jedem Falle sozusagen eine Einzelfalllösung trifft. Das ist eine von den technischen Transaktionsmöglichkeiten her zu teuer. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo ich völlig entspannt wäre, wenn Sie sagen, das ist für Sie der Knackpunkt oder einer der Knackpunkte, den können wir abräumen, indem wir halt diesen Faktor in irgendeiner Art und Weise einführen, wo bestimmten Bedürfnissen, die man aber dann abgrenzen und definieren muss, Rechnung getragen wird.
Ja, Herr Dr.
Darf ich das aufgreifen? Ich finde eine super Überleitung, weil ich nämlich genau frage, was heißt denn eigentlich Arbeit? Also was ist Arbeit? Ja, und ich sage mal, jetzt den alten Marx haben wir schon rausgeholt. Ja, wenn ich Marx richtig gelesen habe, dann ist das ja natürlich auch die Verwirklichung seiner selbst in dem Tätigwerden seines Schaffens. Also indem ich ein Holz schnitze und das Holz mir gegenständlich wird, sehe ich, dass ich bin. Ja, also und das ist natürlich die Frage, ist das denn wirklich nur Erwerbsarbeit? Ja, oder ist das nicht auch die Hausarbeit? Übrigens, ich habe morgen mal wieder meinen Homeoffice-Tag, weil ich mein Kind aus der Kita abhole. Kindererziehung, sage ich als Mann, ist keine Frauensache. Und das finde ich mal, also das finde ich, dass wir das, es tut mir so leid, aber das muss ich einfach hier auch öffentlich sagen, das finde ich ein Unding. Ja, ich will auch meine Kinder erziehen und das ist eine Selbstverständlichkeit. Und dass unser System, ja, das so falsch anreizt, ja, und das auch noch in den Köpfen ist, es tut mir leid, das müssen wir endlich rauslüften. Ja, also das war, nee, aber ganz ehrlich, also ich muss da das trotzdem hier nochmal. Ja.
Das finde ich nicht, das finde ich auch nicht fair.
Das, nee, aber das haben Sie gesagt. Zitiert.
Ich habe gesagt, dass es in unserer Gesellschaft nach wie vor so ist, dass in vielen Bereichen Kindererziehung automatisch den Frauen zufällt. Ich finde das absolut daneben und nicht richtig. Da möchte ich richtig zitieren.
Danke dann für die Klarstellung. Dann sind wir uns auch einig. Sehr schön. Also dann die Frage, was ist sozusagen Arbeit? Und ich glaube, das ist genau die Frage. Was ist denn eigentlich in Zukunft Arbeit? Und dann nehme ich jetzt nochmal das Thema Digitalisierung. Wenn es so ist, dass die Digitalisierung uns die Drecksarbeit abnimmt, wenn die Digitalisierung uns die Standardsachen abnimmt, wenn sogar die Digitalisierung uns besser macht in unserer Arbeit, weil sie nämlich Ärzte, weil sie nämlich Operationen präziser durchführen können, weil sie nämlich durch Big Data die Krebsforschung revolutionieren werden. Ich glaube, in 10, 15 Jahren wird es keinen Krebs mehr geben. Weil sie nämlich diese Sachen, diese Dinge auch einfach eliminieren werden, dann werden sie sich mal mit der Frage beschäftigen müssen, was denn eigentlich Arbeit? Und da haben wir eine gesellschaftliche Diskussion. Und diese gesellschaftliche Diskussion, die ist schon voll im Gange. Wenn ich junge Leute anstelle, also ich höre, das sind junge Leute, bin ja auch alt, also wenn ich Leute anstelle, die mit dem anderen Werteverständnis rangehen, die fragen mich nicht mehr nach Dienstwagen, was die Leute noch vor 5 Jahren, wirklich vor 5 oder 6, 10 Jahren getan haben. Da war Dienstwagen ein Riesenthema. Wir haben beim Bitkom gibt es keinen Dienstwagen. Ja? Die haben ganz andere Werte. Da ist irgendwie die Frage natürlich des Smartphones, das ist ein Statussymbol, ja, das ist natürlich aber was ganz anderes. Und da sind solche Sachen wie Sabbatical, Flexibilität. Kann ich da arbeiten, wo ich will? Kann ich auch mal eine Pause machen? Also das sind die Dinge auf einmal, die sozusagen schon in der Veränderung begriffen sind, die unsere Technologien möglich machen, die Art und Weise, wie wir auf Erwerbsarbeit schauen, schon jetzt verändern. Und ich glaube, darüber brauchen wir eine Basis. Ist denn wirklich nur einem Mann oder einer Frau was wert, wenn er was mit dem Lohnzettel nach Hause bringt? Oder ist nicht das, was uns auch ausmacht als Menschen, auch eine Anerkennung in unserer Gesellschaft, in Hausarbeit, in Ehrenamt, im Sportverein, bei der Flüchtlingsintegration? Mensch, wir haben so viel zu tun in diesem Land. Da müssen wir uns doch nicht auf dieses blöde Erwerbsarbeit reduzieren. Wo, und da bin ich bei Herrn Strauper in Teilzeit, ja, für einen Knopf, Knicker und einen Knopf. Ja. Die Leute sich in Krücken machen, danach müssen wir sie ins Krankenhaus bringen, weil das sind dann nämlich die Invaliden, die wir haben, die den ganzen Tag da auf dem Boden rumrocken. Lass uns das doch die Roboter machen, ist doch super. Ist doch super. Wer hat denn Lust, im Kanal rumzukriechen? Gibt es hier irgendjemand, der da Lust zu hat? Nein. Zum Himmels Willen. Und ich glaube auch nicht, dass jeder Buchhalter glücklich ist, die Tabellen die ganze Zeit abzugleichen. Das macht ziemlich blöde im Kopf auf die Dauer. Also von daher, wir müssen uns darüber, brauchen wir eine Diskussion, was ist eigentlich Arbeit, wie funktioniert Anerkennung in unserer Gesellschaft, ja, und was hat das dann wiederum für Folgen, und auch dafür, ich glaube auch nicht, dass das bedingungslose Grundeinkommen jetzt ein Modell 1:1 ist, aber allein die Diskussion, die wir hier heute führen, zeigt doch, dass diese Diskussion Dinge anstößt, die vielleicht in unserem Werteverständnis liegen und unser Sozialversicherungssystem, die dringend notwendig ist, weil wenn wir sie jetzt nicht führen, wird vielleicht dieses alte Auslaufsmodell uns in unserer gesellschaftlichen, in unserer persönlichen und in unserer wirtschaftlichen Entwicklung zukünftig behindern.
Sie merken, diese Debatte ist bei allen mit viel Herzblut versehen. Das finde ich schön, weil Wissen auch was mit Erkenntnis und mit Werten zu tun hat. Das ist es natürlich auch. Ich freue mich, dass wir feststellen können, wir sind hier alle einer Meinung, und zwar schon im ganzen Saal, dass Bildung ganz wichtig ist. Wir sind auch einer Meinung, ich versuche es mal ein bisschen, einer Meinung, dass wir Systeme entwickeln müssen, sodass auch die Frau an der Kasse gebildet werden kann. Da sehe ich unter anderem, ehrlich gesagt, auch die Gewerkschaften in der Pflicht. Nämlich zu sagen, wir wollen in den Tarifverträgen auch Aus- und Fort- und Weiterbildung verstärkt drin haben. Ich sagte schon verstärkt. Das Zweite, wir sind auch der Ansicht, dass es ganz super ist, dass mit der Digitalisierung wir nicht mehr den Fußboden, den Rasen mähen oder durch den Tunnel krechen müssen und dass wir die Menschen dann doch mit anderen sinnvollen Tätigkeiten beschäftigen. Wir sind auch einer Meinung, dass unsere sozialen Systeme auf Dauer so nicht finanziert werden können, sondern dass wir da dringend grundlegend ran müssen, weil natürlich, wenn wir alle nicht mehr Rasen mähen wollen, wir auch keine Arbeit, Sozialabgaben zahlen. Wir wissen also, dass wir unser Steuersystem auch noch reformieren müssen und dass wir, Herr Pulkin hat es angesprochen, auch natürlich beim Thema Rente ran müssen. So, da müssen wir überall ran, das wissen wir, da sind wir uns einer Meinung. Ob die Antwort das bedingungslose Grundeinkommen darauf sein kann, oder ein Hebel sein kann, um mehr Gerechtigkeit und mehr Lebensqualität. Und darüber sind wir uns uneins geblieben. Was wäre denn in Ihren Augen der nächste Schritt, um diese Debatte konstruktiv fortzusetzen? Herr Snower, was würden Sie sich wünschen?
Ich würde mir wünschen, wenn wir die Debatte, die Sie angesprochen haben, weiterführen würden. Wir brauchen neue soziale Normen, die uns ermöglichen, uns zu bestätigen und befähigen in anderen Weisen, als wir es bisher getan haben. Ich glaube, die Digitalisierung zeigt uns den Weg dorthin. Wir müssen unsere sozialen Kompetenzen entwickeln. Auch in einer alternden Gesellschaft wird das ganz besonders wichtig sein. Und wir müssen anpassungsfähiger werden und kreativer. All das ist möglich, und jetzt brauchen wir nur die Voraussicht und das Animo dazu, das in diese Weise anzugehen. Und ich glaube, in diesem Wandel werden sich die Normen auch ändern. Und man wird Bestätigung finden können, in Arbeit, die heutzutage nicht verfolgt wird. Und wie sich diese Normen ändern sollten, darüber sollten wir in der Tat sprechen.
Herr Strauper.
Da kann ich nahtlos auch weiterfahren, weil ich denke eben, genau weil wir uns über diese Normen streiten sollten, würde ich sagen, sollten wir sie heute so wenig wie möglich vorbelasten. Deshalb diese Bedingungslosigkeit, genau aus dem Grund, weil wir nicht wissen, wohin sich die Welt in dieser schnellen Phase des Strukturwandels entwickelt, würde ich eben sagen, genau aus dem Grunde, das ist ja für mich auch nicht einfach als Calvinist zu sagen, es gibt etwas bedingungslos, aber genau aus der Sorge heraus, dass wenn wir dort Bedingungen setzen, diese Bedingungen nicht mehr der Lebenswirklichkeit von morgen und übermorgen entsprechen und wir dann als Gesellschaft sozusagen in eine Richtung gehen, die möglicherweise dieser neuen Realität nicht mehr entspricht. Das ist also ein Punkt, wo ich sozusagen Ihren Vorschlag aufnehmen würde und sage, das ist eher für mich ein Grund, möglichst keine Bedingungen zu stellen. Und das Zweite ist, ich bin doch nicht so eitel, mindestens in meiner Selbstwahrnehmung, dass ich sage, das bedingungslose Grundeinkommen ist jetzt die Lösung für alles und jedes und das ist die eierlegende Wollmilchsau, auf die wir immer gewartet haben. Was ich aber ganz sicher bin, ist, dass wir hier nicht eine defensive, sondern eine offensive Lösung anbieten müssen. Ich bin mir genauso sicher, dass, das ist meine Erfahrung aus der Diskussion in der Schweiz, wo es ja diese Abstimmung gab, dass da sehr viele junge Menschen, noch nie so viele junge Menschen nachher gekommen sind und gesagt haben, endlich mal ein System, was so ungefähr die Ideen meiner Lebenswirklichkeit, meines Alltags aufnimmt und nicht irgendwie versucht, ein altes, schiefes System irgendwie zu stabilisieren. Und also wir sollten offensiv. Und der dritte Punkt, wo ich denke, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand das nicht teilt. Ich glaube, die Zukunft dieses Landes, ich wiederhole mich, wird davon abhängig sein, dass wir diejenigen, die losgelöst vom Grundeinkommen, losgelöst von all den Ängsten, etwas leisten wollen und heute aus vielen Gründen nicht in der Lage sind, ihren Wünschen Nachdruck zu verschaffen, dass wir diese Potenziale fördern sollten. Die Frau an der Kasse im Supermarkt, die dort ein Leben lang sitzt, nicht weil sie dumm oder nicht bildungsfähig oder nicht intelligent ist, sondern weil sie sich nicht leisten kann, mal was anderes zu tun. Das ist die Frau, die, das ist der Mensch, den ich im Auge habe. Die Menschen, die wollen und heute aus irgendwelchen Gründen nicht können. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die wir vermitteln müssen. Ob es dann das bedingungslose Grundeinkommen in seiner feinsten Verästelung ist, geschenkt, das wird durch den politischen Prozess sowieso hin und her gehen. Aber es ist ein Referenzrahmen, an dem man gewisse Alternativen mindestens mal testen, prüfen kann, ob sie wirklich so viel besser sind, wie sie sonst aussehen würden.
Herr Dr. Bühler, was wäre Ihr nächster Schritt? Sie nehmen die Bitkom und führen flächendeckend das bedingungslose Grundeinkommen in Ihren 2400 Betrieben, die Sie vertreten, ein.
Also so einflussreich sind wir tatsächlich nicht, dass wir unseren Mitgliedern sagen können, was sie zu tun haben. Wir sind übrigens auch kein Arbeitgeberverband und wir zahlen in der IT-Industrie sehr, sehr gute Löhne, also das ist nur so ein kleiner Werbeblock für unsere Industrie. Aber dabei, was würde ich konkret machen? Also ich finde es interessant, dass Sie diese Debatte führen wollen. Die finde ich super, das würde ich auch gerne tun. Ich hätte es mal so ein bisschen mit den Startups. Ja, bei den Startups gibt es so eine Theorie des Testing, ja, Beta-Version, ja, fail often und fail fast ist da so das Stichwort. Also probier mal Dinge aus. Probier Dinge mal aus und guck mal, wie es funktioniert. Und wenn das irgendwie scheitert, ja, dann verabschiede dich auch schnell davon und dann guck, ob du irgendwie eine andere Lösung findest. Ich finde die Idee ganz charmant, ja, Frau Sager schüttelt schon den Kopf, aber ich finde die Idee ganz charmant, einfach mal so in diese Richtung zu gehen, Dinge mal auszuprobieren, die Finnen machen es, warum trauen wir uns das nicht auch, ja, Experimentierräume zu schaffen, so wie es jetzt auch bei Frau Nahles, wenn ich sie richtig verstanden habe, bei ihrem Arbeits 4.0 Prozess auch probieren will, dass sie Unternehmen von gewissen Arbeitszeitsachen rausnehmen will, wenn sie gewerkschaftlich organisiert sich darauf geeinigt haben. Das ist doch schon mal ein Anfang. Da testen wir mal Dinge aus, probieren uns mal in einem gewissen Rahmen diese Dinge mal zu sehen, was passiert denn da eigentlich? Und ich glaube, den Mut sollten wir einfach auch mal haben, Dinge mal anzupacken und genauso den Mut, und da bin ich völlig bei Ihnen, auch dann ehrlich zu evaluieren, wenn es nicht geklappt hat. Aber das von vornherein abzulehnen und das von vornherein im Grunde genommen da auf die Bremse zu treten, das kann keine wirklich progressive Weiterentwicklung sein für, und das ist mein letzter Satz, für eine heile Welt, für die ich auch ehrlich gesagt, wie ich es gut finde, dass man für eine heile Welt kämpft. Was ist denn daran schlechter dran? Ganz im Gegenteil, wir wollen doch unsere Gesellschaft weiterentwickeln, deswegen sind wir doch hier und Technik soll uns dazu helfen und sie uns nicht behindern.
Herr Pulkin, Sie haben auch einen Wunsch frei. Was wäre Ihr nächster Wunsch? Also abgesehen, dass Sie sich um Schleswig-Holstein kümmern.
Ja, das werden wir wohl dann auch machen werden. Machen wir auch gerne. Also was mir dazu einfällt, das würde jetzt die Debatte nochmal neu aufmachen. Die Reformierung der sozialen Sicherungssysteme, das wird so leicht dahergesagt. Ich bin ein absoluter Anhänger von der gesetzlichen Rentenversicherung, gesetzlicher Arbeitslosenversicherung und auch der gesetzlichen Krankenversicherung. Ich finde, das muss man auch im Auge haben. Da sind ja auch durchaus bewährte Strukturen. Ich will damit nicht sagen, wir wollen das zementieren für alle Zeiten. Aber auf der Basis, das ist eine gute Basis. Ich erinnere nur an die Rente. Die ist in Deutschland, auch wenn das jetzt durch politische Entscheidungen abgesenkt wird,
ist sie so sicher wie in keinem anderen Land.
Österreich ausgenommen.
Österreich auch. Die ist, ja, aber ich sag mal, das System gibt es seit 150 Jahren und hat sich eigentlich in der Tendenz, das heißt nicht, dass man es reformieren muss, reformieren wird nur leider Gottes bei vielen so als Bedrohung schon empfunden, das ist leider so. Das andere, da würde ich, also ich umschiffe jetzt das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, das machen wir ja da jetzt auch in Schleswig-Holstein, das andere, wo ich die Diskussion gerne weiterführen möchte, ist: Es gibt neben der digitalisierten Arbeitswelt, in der wir leben, in der viele junge Leute gerne arbeiten, mit viel Engagement arbeiten, anders arbeiten wollen, alles das, was ich beschrieben habe, und da schreibe ich voll. Das ist auch eine Rückmeldung, die wir von unseren jungen Mitgliedern bekommen. Es gibt aber daneben auch durchaus noch die, ich sage das mal jetzt, die Arbeitswelt, die noch nicht so weit digitalisiert ist, und ich behaupte mal, auch nicht in allen Formen lässt sich das so digitalisieren, wie das vielleicht technisch möglich ist. Und diese Debatte zu führen, ich denke mal an Handwerksbetriebe. Und ich finde, da sollten wir nicht gegeneinander was aufbauen. Das finde ich wirklich falsch, dass es dann die neue, gute, digitalisierte Arbeitswelt gibt, die eher Sie beschreiben. Und dann ist da die alte, traditionelle und dem Strukturwandel sich entgegenstellende Arbeitswelt, das finde ich zu wenig. Ich finde, das muss ein dialektischer Prozess sein, dass wir auf beide Argumente eingehen, das auch gucken und gestalten wollen. Und da stehen wir als Gewerkschaft für, sowohl in diesen neuen digitalisierten Arbeitswelten, die es gibt, die wir sehen. Da finde ich beispielsweise auch das, was Andrea Nahles mit diesem Weißbuch vorgestellt hat. 4 Punkte sind sehr, sehr gute Ansätze drin. Und ich finde, das ist ein guter Ansatz zwischen Arbeitgeber, Gewerkschaften, aber auch anderen gesellschaftlichen Gruppen, diese Debatte zu führen. Nicht gegeneinander, sondern miteinander und auch zu gucken, da gibt es auch noch was anderes.
Vielen Dank dafür. Ich mache jetzt mal einen gewagten Vorschlag. Die Akademie und die Gewerkschaften sind in den gleichen Gebieten aktiv. Vielleicht findet sich ein Weg, dass man dieses Thema gemeinsam, wir haben heute Abend hier schon den wissenschaftlichen Input, weiter vorantreibt. Das wäre ja auch mal eine Möglichkeit, um all diese Möglichkeiten mal auf einer soliden, auch auf einer wissenschaftlich soliden Basis zu diskutieren und mit mehr Abstimmung zu sein. Das würde ich mir vielleicht wünschen nach dem heutigen Abend und dieser wunderbaren Diskussion hier. Ich danke Ihnen allen für Ihre Geduld, Ihre Anteilnahme und Ihre Begeisterung, die ich immer noch in Ihren Augen sehe. Nebenan gibt es Wasser und Wein und die Experten zum Anfassen. Ich wünsche Ihnen, wenn Sie nach Hause gehen, einen guten Heimweg und viel Spaß.